Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Ahrtal. Ich bin Diana und heute fahre ich von Bad Bodendorf nach Dernau. Das ist mein erstes Gespräch in Dernau. Bekannte aus Bad Bodendorf erzählen mir über Editha Bertram und über das bunte Haus. Das bunte Haus mit Graffiti, mit Slogans, mit den Worten "Aufgeben ist keine Option". Also die Leute, die das noch nicht gesehen haben, ich finde, dass jetzt langsam alles einladend aussieht, zu Vergleich, wie es hier aussah. Es ist schon aufgeräumt, es stecken keine Wurzeln aus dem Fenster. Die Brücken und die sind alles jetzt schon entsorgt. Von daher, die Ortschaft lebt weiter und will weiter existieren. Und wir sind von Touristen auch, wir haben profitiert und ich denke, dass die kommen sollen. Mhm. Auf jeden Fall.
Mhm. Und wenn wenn wir jetzt zurück zu dieser Nacht kommen, der Flut, waren Sie hier im Haus, als die Flut kam?
Wir waren bei dem Schwiegervater im Haus, allerdings getrennt von den Kindern. Der Sohn hatte Abiball, Nachfeier, weil er zu Corona-Zeit sein Abi gemacht hat. Und ja, da gab es keinen Abiball und im Sommer sollte es nachgeholt werden. Also den hatten wir noch abends nach Ahrweiler hingefahren, schick. Ja. Elegant angezogen mit seiner Freundin. Ja, mit der Absprache, dass wir die beiden in der Nacht abholen. Und ja, wir haben schon hier gemerkt, ja, irgendwie stimmt was nicht. Da fahren Feuerwehrautos hier direkt daneben. Und ich bin noch mit dem Hund spazieren gegangen, habe ich auch gedacht, von oben, die A ist ziemlich hoch. Bin nach Hause gekommen, habe ich zu meinem Mann gesagt, wir müssen die Geräte, also die Waschmaschine und Trockner, müssen wir hochstellen auf die Wasserkästen. Schade, dass die nasse Füße kriegen. Ja, und dann sind wir noch vom Haus zum Schwiegervater, da hatte ich meinen Waschraum hingegangen und hatten wir, wie lange braucht man dafür? Ein paar Minuten zu zweit, haben wir die auf die Kästen draufgestellt, die zwei Geräte. Die Tochter ist in dem Haus geblieben, in unserem Haus. Und dann wollten wir durch den Hof wieder ins Haus gehen und die Tür ließ sich nicht mehr auf. Und so waren wir ja, abgeschottet von der Tochter und dann haben wir gemerkt, oh, wir kommen mit dem Auto nicht mehr raus. Ich habe den Sohn direkt angerufen, rettet euch. Wir können euch nicht abholen. Der war schon sehr wahrscheinlich mit zwei Bierchen bedient und sagte, Mama, entspann dich, ich komme zu Fuß nach Hause. Ja, und dann hat man irgendwie Kontakt verloren zu den Kindern da in Ahrweiler und Luisa war alleine in dem Haus daneben. Wir haben zwar Kontakt zueinander, die ist ein total sozialer Mensch, die hat nur geweint und hat die Stimme, das war Todesangst von den Menschen, die da drumherum gerufen haben. Sie wollte die ganze Zeit rausgehen und sagte, Mama, wir müssen den Menschen helfen, die brauchen unsere Hilfe. Und ich habe gesagt, Luisa, wir können uns selber nicht helfen, das geht nicht. Ja, also wir waren vielleicht Glück in Unglück, sonst hätte der Schwiegervater nicht überlebt. Weil wir dann die Aufgabe hatten, den zu trösten und zu beruhigen und den zu retten.
Und wie hoch stand hier das Wasser?
4,5 Meter. Also, ja. Also das Auto und alles, was da im Hof war, kam ganz hoch nach oben und der Schwiegervater hätte es nicht überlebt. Also ich habe in der Nacht Angst um das Leben von den Kindern gehabt. Also ich habe an mich nicht so gedacht, sondern ja, dass die Kinder irgendwie, weil alles, was vorbei schoss, wir haben danach mit der Taschenlampe von dem Handy geleuchtet. Ich habe da gesehen, dass da Baumstämme, Teile von Wohnzimmer, Öltanks vorbei schossen und wir haben das Haus von uns hier am Knick an der Kurve und alle Gegenstände sind gegen unser Haus immer weiter geknallt mit großem Knall. Und dann habe ich meinen Mann gefragt, mal, das ist so ein altes Haus, was meinst du, wird das Haus nicht mit Luisa irgendwie mit dem Wasser abgerissen? Und der guckt mich an und ich habe es gesehen, der weiß das genauso wie ich und sagte, nee, das kann ich dir nicht sagen. Ich hatte wieder viel Glück und bin sehr dankbar, dass die Schulleiterin mich super unterstützt hat. Am Anfang war ich krankgeschrieben, weil ich richtige akute Trauma hatte mit allem drum und dran. Ich hatte Verfolgungswahn, ich hatte einfach Knacks. Also mein Gehirn hat ganz anders gearbeitet. Ich bin Powermensch, ich bin Aktivistin und ich habe da auch gedacht, ich kann Welt retten. Und mich konnte man leider nicht unter den Kindern schicken. Sie hat das früh genug erkannt und ich war erstmal krankgeschrieben, ein paar Wochen lang. Und dann wurde ich mit Wiedereingliederung
in die Schule.
Mhm. So schnell haben wir nicht aufgegeben. Sie haben gesehen, auf dem bunten Haus steht aufgeben, ist keine Option. Und wir haben gedacht, dass das Haus von uns tatsächlich gerettet werden kann. Aber es war so kontaminiert, dass die Laborwerte, das war schon klar, dass das nicht mehr zu retten ist. Also das muss abgerissen werden.
War das schwierig für Sie?
Also für mich war schwierig, ich habe da 20 Jahre gewohnt, aber das ganz schwierig war für meinen Mann, der ist da groß geworden in dem Haus, beziehungsweise das war Haus von seinen Großeltern und für die Kinder waren es schlimm. Das war Elternhaus von denen und ich hätte nicht gedacht, dass die so darunter leiden werden. Mhm. Ich bin ja umgezogen von Polen und natürlich, das war mein Leben, das alles da drin war, das, was mein Leben hier ausgemacht hat in Deutschland. Und das ist alles futsch, es gibt nichts mehr davon. Ich hatte meine Polen-Freundinnen, haben mir noch ein paar Bilder gerettet, sie haben da schön aus dem Fotoalben, aus dem Schlamm rausgenommen und haben noch schön Bild für Bild sauber gemacht, auf der Wäscheleine getrocknet und da habe ich noch, vielleicht hoffe ich, ich habe das noch nicht wirklich gesehen, aber ich hoffe, da kann man noch irgendwas zusammenbasteln. Mhm. Aber Rest ist weg.
Mhm. Wie geht es jetzt Ihnen, wenn Sie darüber erzählen?
Also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar nach dieser ganzen Situation, dass wir alle vier am Leben geblieben sind. Ich habe in der Nacht schon ganz andere Bilder im Kopf und ich habe jetzt noch, ich habe mich immer wieder aufgeregt über diese Estrich-Geschichte, über viele Sachen. Aber zu Jahrestag habe ich bei dieser Gedenkfeier teilgenommen an der Kirche und ich habe da, ja, quasi mir das Ganze überlegt und nochmal durchdacht. Diese Feier war super schön gemacht. Es gab einen tollen Herzstein und auf dem Stein stehen alle Namen von den Flutopfern. Und für jeden Name wurde eine Stange geopfert mit einer Kerze. Dann, die Kerze wurde angezündet und der Name von dem Opfer laut ausgesprochen. Die Familie dürfte die Kerze anzünden und nach vorne gehen. Und da habe ich nur gedacht, Gott sei Dank, ich muss nicht nach vorne gehen. Alles, was da mit dem Estrich und anderen Sachen zu tun hat, das ist so unwichtig. Und ich bin so dankbar, dass wir so viele Hilfe gekriegt haben, dass wir so viel Unterstützung von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen bekommen haben, einfach nur große Danke.
Und dieses Haus jetzt steht ganz schön bemalt, das war Ihre Idee, wann ist das gekommen, diese Idee?
In diesen aktiven Phasen ist mir die Idee gekommen, dass ich halt ja, das Haus besprühen kann. Habe ich da Freunde gefragt, Familie hat mich dabei unterstützt, ehemalige Schüler haben mitgeholfen. Ja, und so haben wir an einem Tag, das war glaube ich 6 Wochen nach der Flut, wo wir, oder vielleicht 10, weiß ich nicht mehr, da ist man so ein bisschen zeitlos und zählt man quasi die Zeit nicht mehr und die spielt keine große Rolle, habe ich gedacht, nach der Zeit, wo wir so viel geschuftet haben hier und die Jugendlichen haben so geholfen, da war, glaube ich, ganze Dorf nur mit den Jugendlichen aus der ganzen Welt. Jetzt müssen wir einfach was Schönes machen. Nach dieser Schufterei, Weinerei machen wir was Tolles und haben wir, ich habe die Farben besorgt und haben wir die Wände besprüht, bemalt mit verschiedenen Botschaften. Aber die Hauptbotschaft ist, aufgeben ist keine Option. Und das Haus wurde zu Fluthaus Hoffnung, irgendwie sowas in der Art.
Sieht toll aus, auch jetzt weiter. Gibt das Ihnen weiter Hoffnung, wenn Sie das Haus sehen?
Ja, ich freue mich darauf. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte schon Phasen, dass ich ja nach schwarzem Spray gesucht habe und wollte ich da noch dazwischen obendrauf schreiben, aufgeben ist auch eine Option. Und da das den K-Buchstaben einfach wegradieren, weil ich ja so wütend war.
Und weil Sie mehrmals jetzt das Wort Trauma benutzt haben, wann haben Sie bemerkt, dass Sie ja, traumatisiert sind?
Also ich selber habe ich gar nicht gemerkt, dass ich traumatisiert bin. Ich war sicher, ich habe recht und ich bin auf jeden Fall gesund. Alle, die denken, dass ich irgendwie Trauma habe und Hilfe brauche, die sind krank, weil die wissen das nicht, dass wir manipuliert wurden und das ist jetzt unsere letzte Chance, die Welt zu retten in alle Art. Und irgendwann sagte mein Mann und meine Kinder, Mama, du brauchst Hilfe, du musst unbedingt zum Doktor. Ich sage, ich werde zu keinem Doktor gehen und ich möchte keine Tabletten kriegen, weil ja, hier hat fast jede Tablette gekriegt und ich werde keine Tablette kriegen. Nein, es muss nicht unbedingt Tablette sein. Und irgendwann haben sie Seelsorger eingeladen. Ich fand, dass mein Mann krank ist nach diesen Dosis von den Medikamenten, weil er von Tag zu Tag immer trauriger war und schlimmer drauf war. Und da habe ich gesagt, okay, lass die Seelsorger nach Hause kommen. Ich brauche keine Hilfe, aber die anderen brauchen Hilfe. Ja, und dann kamen sie zu uns nach Dedenbach und haben direkt gemerkt, wo ich dran bin, weil ich ja sehr oft vom Gott gesprochen habe. Ich fühlte mich auserwählte und ich habe da immer gedacht, der Gott weiß Bescheid. Und die haben das so gut irgendwie angesprochen mit einem Gebet. Das war echt, da habe ich gesagt, oh, die sind auf meiner Seite.
Sie sind jetzt nach Dernau gekommen, sind die letzten 20 Jahre hier, haben Sie hier gewohnt?
Ja.
Ja. Und haben Sie in Dernau Heimatsgefühl gehabt?
Also Heimweh oder?
Nein, Heimat, dass Sie sich hier wohl gefühlt haben, wie Heimat.
Also hier, dass hier meine Heimat ist.
Genau.
Ja, ich bin der Meinung, Heimat ist da, wo man arbeitet, wo man sich wohlfühlt, wo man seine Familie hat. Und hier habe ich meine Familie gegründet. Und hatte ich auch Heimatgefühle auf jeden Fall. Ich bin auch froh, wenn ich meine Familie in Polen besuche. Aber ich freue mich genauso, wenn ich wieder nach Deutschland zurückkomme, nach Dernau. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich hier fremd gefühlt habe. Also ich habe Dernauer geheiratet, dann hat man direkt Bonus in Dernau und wird man akzeptiert. Und ich kann echt nicht sagen, dass mir hier schlecht ging.
Und jetzt nach der Flut, hat sich etwas verändert in Dernau?
Also ich hatte schon mal Gefühle, dass ich nicht unbedingt zurück nach Dernau muss. Habe ich aber festgestellt, dass meine Kinder total verwurzelt sind hier, mein Mann sowieso. Und wenn alle ausziehen und alle unser Dorf verlassen, dann gibt es kein Dernau mehr. Von daher, ich weiß, dass meine Tochter brennt für Dernau und sie erzählt immer wieder, die Jugendlichen werden versuchen, Dernau aufzubauen. Und ich denke schon, es wird anders, aber es wird bestimmt schön sein. Schade, dass es sehr lange dauern wird. Mhm. Und Dernau ist ein Dorf. Wenn man auf einer Seite niest, auf der anderen Seite kriegt man Gesundheit als Antwort. Und jeder weiß über jedem. Es gibt nicht nur Frieden, es gibt auch Streit, ist ja klar. Da, wo die Menschen leben, gibt es jede Menge Unstimmigkeiten. Aber auf einmal nach der Flut, Dernau war eine ganz große Familie. Die Leute, die gar nicht miteinander gesprochen haben, haben sich umarmt und haben sich einfach wieder gut verstanden. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Also ich bin harmoniebedürftiger Mensch und das fand ich schon sehr toll.
Und sind Sie schon jetzt in der Schule? Arbeiten Sie weiter mit Kindern?
Ja, also ich bin dann nach, bis zur Herbstferien war ich krankgeschrieben, quasi vor einem Jahr. Und dann habe ich langsam Schritt für Schritt angefangen und die Schule hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Das war, in der Schule war alles wie vor der Flut, also der Schlüssel hat gepasst, die Wände waren gleich. Die Räume, die Kollegen, die Kinder, das hat so eine Stabilitätsgefühl gegeben und das war gut. Also da war ich total froh darüber und glücklich, dass ich weiter arbeiten kann. Ich weiß, dass viele jetzt denken, also die Leute, die gar keinen Bezug oder keinen Kontakt zu Ahrtal haben, sie denken, dass ja die Welt wieder in Ordnung ist. Und manche sagen zu mir, boah, das ist ja schon gut, dass endlich mal die Normalität eingekehrt hat. Dann frage ich die immer, welche Normalität? Also ich persönlich kann über keinen einzigen Tag sprechen, dass er normal ist, also dass die Normalität zurückgekehrt ist. Das ist leider nicht der Fall und ich weiß, dass es lange nicht so wird. Und wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, aber normal ist es nicht.
Wie ist das für die Kinder? Sind sie schneller in die Aufarbeitung oder was merken sie bei denen?
Ja, die haben so Phasen. Es gibt gute Zeit. Und es gibt aber auch schlechte Zeit. Und das kann ich besonders bei meiner Tochter merken, dass die auch am Anfang Probleme in der Schule hatte. Die ist gute Schülerin und geht gerne in die Schule. Aber sie war mit sich unzufrieden, mit ihrer Leistung unzufrieden. Sie hatte keine Konzentration, sie hat keine Kraft gehabt. Und die Phasen hat sie immer noch, wo sie darunter leidet und sagt, Mama, ich pack das nicht, ich kriege das nicht gebacken, Mama, mir geht's heute nicht gut. Sie ist jetzt auch in der psychologischen Behandlung, was super ist. Die Psychologin hilft ihr auch. Ich denke, ohne hätte sie das gar nicht gepackt. Klar, mit der Zeit ist sie schon besser dran, aber vergessen hat sie noch nicht und nicht wirklich verarbeitet. Also sie hat, es geht immer so runter und über.
Und was war das für das Schwierigste für Sie selber?
für mich selber, jetzt in dem Ganzen.
Ja.
Das Schwierigste für mich war erstmal Hilfe annehmen. Das ist immer bis heute noch mein Problem, aber ich habe viel daraus gelernt, dass es ohne nicht geht. Und das war so schlimm. Also ich meinte, ich musste mich immer revanchieren und ich habe immer versucht, alleine klarzukommen und immer abgesagt, also die Hilfe abgesagt. Und habe ich gesagt, nee, komm, du kommst selber klar, aber man kommt nicht klar. Man muss auf die Hilfe angewiesen werden. Und wir sind auch dankbar, dass die Hilfe kommt von jeder Seite, vor allem von den privaten, fremden Menschen, die Helfer, die hier in Massen kamen. Das war unfassbar, das war so toll. Und meine erste Begegnung mit den Helfern, als wir an dem Morgen nach der Nacht ins Haus kamen, und dann habe ich meine Räume gesehen, die Küche, das Wohnzimmer und alles. Da habe ich gedacht, ja, die Welt ist untergegangen. Also das ist vorbei, das ist vorbei. Und bin draußen auf der Straße gestanden, habe ich natürlich geweint. Und dann kam eine Frau, ganz schick angezogen, guckt mich an und sagte, darf ich Ihnen helfen? Ich sag, ich glaube, mir kann man gar nicht helfen. Oh doch. Und dann hat sie Schaufel oder irgendwelche Besen gepackt aus dem Hof und hat versucht, so Eingang ein bisschen frei zu schaufeln, ein bisschen Schlamm schütten. Und dann habe ich sie angeguckt, habe ich gesagt, aber sie werden gleich ganz dreckig, das ist mir egal. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, sie hilft bei mir und macht meine Treppe sauber. Dann muss ich ja doch helfen. Und dann habe ich aus Solidarität auch mitgemacht. Ja, nach, weiß ich nicht, man verliert die Zeit, man weiß nicht, wie lange es gedauert hat, Stunde, zwei, fünf. Und da waren wir dann irgendwann richtig erschöpft. Sie kommt dreckig und sie hat mich gedrückt und sagte, vielen Dank, dass ich Ihnen helfen durfte. Dann habe ich gesagt, wie, warum bedankt sie sich bei mir? Ich muss mich bei ihr bedanken, sie hat mir doch geholfen. Ja, und dann hat so irgendwie Klick gemacht, habe ich gesagt, ach, ist die Welt doch in Ordnung. Und das war dieser Reiz, dieser Impuls, wo ich gedacht habe, ja, wenn mehrere Menschen von dieser Sorte gibt, dann vielleicht ist doch nicht Ende der Welt. Wir hatten Helfer, die an der Ostsee in Urlaub waren und haben über diese Situation mitbekommen, haben die Strandtücher zusammengerollt, Auto gepackt und hier hingekommen. Da habe ich gesagt, oh Gott, hätte ich sowas auch gemacht? Oh je, ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich ganz genau, wenn hoffentlich nirgendwo, aber wenn irgendwo Katastrophe gibt, da bin ich auf jeden Fall dabei. Egal, ob ich da Brötchen schmiere oder Kaffee koche oder... Also es ist schon, glaube ich, anders. Also die Charakter, ich weiß es nicht, wie ich das erklären kann, aber über diese Solidarität hätte ich nicht gewusst, dass es sowas gibt.
Ja. Und dass man auch sowas machen würde.
Weil genau, sowas eben. Und vor allem die Jugendlichen, wir sagen, also ich würde sowieso kein krummes Wort über Jugendliche sagen lassen. Und die Jugendlichen, die waren da echt toll.
Fantastisch.
Fantastisch. Ja. Ich habe da in dem Haus, wo wir direkt nach der Flut untergebracht wurden, habe ich gemerkt, da, die haben sich vermehrt innerhalb von kurzer Zeit. Die haben sich super organisiert. Die haben gearbeitet, ohne Ende. Die waren nicht zu stoppen. Das war Wahnsinn. Die jungen Menschen, also nicht da, Handy-Generation oder irgendwie nur zocken. Also toll, toll. Ich habe meine Traumazeit habe ich quasi Tagesbuch geschrieben und wenn ich mir jetzt die Seiten angucke, glaube ich gar nicht, dass ich das war, dass ich diese Texte geschrieben habe. Wären sie nicht auf Polnisch geschrieben, hätte ich nicht geglaubt. Auf jeden Fall, für irgendwas war es gut. Und ich kann jetzt schon ein paar Sachen nennen, wofür das gut war. Vielleicht klingt das jetzt, weiß ich nicht, frech, wenn ich sage, für irgendwas war es gut. Aber doch, dass man mit weniger mehr zufrieden ist. Also ich bin Minimalistin geworden und dass man dankbar sein muss, also dass man Dankbarkeit ist so wichtig und dass nicht alles selbstverständlich ist. Wie soll ich das noch erklären? Also ich weiß, dass jeden Tag Geschenk ist, dass wir den Tag genießen sollen, so wie der ist.
Was haben Sie noch für heute geplant? Was machen Sie noch heute?
Für heute? Was haben wir heute? Freitag? Nicht viel. Also wirklich, ich genieße die Ferien. Ich habe mir vorgenommen, tatsächlich Energie tanken, Kräfte tanken und wir fühlen uns sehr wohl in Ahrweiler. Ich genieße da jeden Tag. Wir haben sehr schöne Ferienwohnung, super Außenanlage. Es wird ein bisschen gekocht, aber keine großen Pläne.
Neun und acht Schritte. Heute ein persönliches Gespräch mit Editha in Dernau. Über die Spuren nach der Flut, über die Schritte. Wie erkennt man, dass man traumatisiert ist? Wie hilfreich ist, dass man Leute um sich herum hat? Und über die neuen Erkenntnisse nach der Flut. Folge 15.